KinoCast.
Hallo und willkommen zur allerneuesten Ausgabe des KinoCast. Allerdings, wenn ihr die Ausgabe später hört und das ist nicht mehr die neueste, dann ist es nicht mehr der allerneueste. Ihr kriegt das hin. Hallo Chris.
Einen wunderschönen guten Tag, hallo. Was redet dieser Mann?
Ich bin der Erik, ja, ich bin etwas zu viel frische Luft gehabt heute früh. Ja, herrliches Wetter heute früh, by the way, also nicht mehr so heiß und herrlich. Wir nehmen auf am Sonntag, den 17.08.2025 und wir haben in der vergangenen Woche ein paar Filme gesehen im Kino, die wir euch gerne mal nahebringen möchten. Der erste Film ist der Film Sketch. Das ist kein Dieter Hallervorden-Film oder irgendwas mit Sketchen, sondern da geht es um Skribbeleien, also wenn man was zeichnet oder sowas, ja, Sketch, also so eine Skizze sozusagen. Darum geht es. Er startet am 21. August, den haben wir also auch bei den Neustarts mit dabei, also horcht aufmerksam zu, der startet diese Woche. Dann haben wir gesehen The Life of Chuck. Ja, der läuft ja aktuell noch im Kino, der ist in den Charts drin, sehe ich hier. Und ja, dann haben wir heute mal noch ein paar Kino-News für euch. Serien habe ich ein bisschen was geschaut und wie immer bei dem, was hinten raus alles noch so hier im Dokument steht, in unserem Planungsdokument, müssen wir sehen, wie es zeitmäßig passt. Dann vielleicht sage ich auch noch ein bisschen was zu Gamescom, die ja nächste Woche stattfindet. Und wir beginnen mal mit Sketch. Muss ich leider komplett alleine machen. Muss ich dem Chris erzählen, worum es da geht. Und der sagt dann hopp oder top, ob es ein guter Film ist, ob er noch reingeht oder ob er ihn interessiert oder nicht. Sketch wurde von diversen Personen in unserem Umfeld gewünscht, dieser Film, schon seit Wochen, glaube ich. Was ich so mitbekommen habe, war auch bei den Tipps schon diverse Male dabei. Regie hat geführt Seth Worley, von dem habe ich noch nicht so viel gehört. Der hat aber schon einige Filme, kann man die IMDb sehen, die auch relativ gute Wertungen haben. Hauptrolle spielt Tony Hale, den könnte man kennen aus der Serie Arrested Development oder aus der Serie Veep oder wo könnte man den noch herkennen? Ach, guckt einfach mal, wenn ihr das Gesicht erkennt, werdet ihr sehen, woher ihr den kennt. Ich glaube, Arrested Development ist mit das bekannteste. Ja, und bei Sketch, ich hatte ein bisschen Befürchtung, weil ich im Trailer gesehen habe, da hatte ja jemand auch getippt gehabt und da war bei dem Trailer vorne dran, stand da sofort Angel Studios und das ist für mich so ein Red Flag, weil das ist so eine Filmproduktion / Filmverleih aus den USA von christlichen Fundamentalisten und ja, Kreationisten und so, also wirklich, ja, also die stellen jegliche Wissenschaft in Frage und sind hier gegen alles, was so in der modernen Welt eigentlich schon gang und gäbe ist, was weiß ich, Abtreibung.
Wir drehen aber Filme, ne? Mit Technik, hochtechnische Filme.
Die drehen selber keine Filme, die produzieren Filme. Das
heißt, sie produzieren auch.
Das heißt, die geben Geld dafür, für Filme, die deren Moralvorstellung entspricht. Das heißt, wenn man sich da mal den ihre Vita anschaut und den ihren Katalog anschaut, das sind halt alles so Filme, die so ein bisschen leicht fragwürdige Thematiken haben, die auch so häufig so sehr gegen alles Fremde sind. Da gab es zum Beispiel einen, wo dann jemand irgendwie nach Südamerika, weil da irgendwie Kindesentführung und so weiter. Ist alles immer ein bisschen schwierig, aber wie ich dann festgestellt habe, hier der Film ist nicht von den Angel Studios produziert, sondern die Angel Studios haben nur den Verleih übernommen in den USA. Wahrscheinlich haben die keine großen Verleiher gefunden in den USA und vielleicht, ja, es ist jetzt auch, ich sag mal so, es ist jetzt in keiner Richtung irgendwas drin, wo man sagt, das könnte Anstoß erregen bei christlichen Fundamentalisten, ist auch nichts drin, was Anstoß erregen könnte bei wissenschaftlich geprägten Weltbild, deswegen ist eigentlich in der Richtung nichts drin. Ich hatte so meine Befürchtung, aber zum Glück nichts drin. Amber, die heißt übrigens die Schauspielerin heißt Bianca Barry Tarantino. Und ich nehme an, der Name ist nicht sehr häufig. Vielleicht ist das irgendwie die Tochter von Quentin, ich weiß nicht. Sie zeichnet gerne und sie hat auch einen jüngeren Bruder, Jack. Und die leben mit ihrem alleinerziehenden Vater zusammen, gespielt von Tony Hale. Und die haben vor nicht allzu langer Zeit ihre Mutter verloren. Das wird im Film so ein bisschen leicht thematisiert, aber nicht, nicht zu tief. Also man erfährt eigentlich gar nicht so richtig, was los war und so. Ein bisschen was erfährt man rückblenden, aber doch nicht zu sehr. Man merkt nur, es kann noch nicht allzu lange her sein. Und die Kinder verarbeiten das jeder auf ihre eigene Weise und der Vater auch und versucht halt da mit seinem Leben irgendwie klarzukommen als alleinerziehender Vater jetzt plötzlich. Und jedenfalls sehen wir dann, er wird in die Schule gerufen und die Lehrerin zeigt dem Vater halt so ein Skizzenbuch von der Tochter. Und da sind wirklich ziemlich fürchterliche Szenen gemalt drin, wo sie halt ein Mitschüler mit einem langen spitzen Ding ersticht und das Blut ist raus. Und dann wird sie auch gefragt, was das bedeuten soll, das Bild, in der Hoffnung, sie kann erklären, dass es irgendwas anderes ist, was dir nur falsch. Und sie sagt, nö, da ersteche ich den und das Blut ist sein Blut und lauter so eine Sachen. Also sie hat eine sehr morbide Fantasie, würde ich mal sagen. Und sie hat sehr viel düstere Gedanken, die sie zu Papier bringt in ihrem Skizzenbuch. Und es ist dann so, sie bekommt dann ein neues Skizzenbuch auch mal von ihrem Vater und da ist auch noch so eine komische Katze drauf vorne. Und dann versucht sie auch ein bisschen was anderes zu zeichnen und der Junge streift immer allein draußen. Das Haus ist direkt so in der Nähe von einem Wald und er streift da so durch den Wald durch und hängt so ein bisschen seinen Gedanken nach. Und er entdeckt da so ein Teich und als er sich mal erschrickt, stolpert er und sein Handy zerbricht und es fällt in diesen Teich rein. Und dann nimmt er es raus aus diesem Teich und nachdem er das Wasser da weggeputzt hat vom Handy, sieht er auf einmal, oh, ist wieder ganz das Handy, also es ist gar nicht kaputt. Und wundert er sich dann und schließt dann daraus, dass dieser See Sachen reparieren kann. Er versucht es dann später nochmal, als zu Hause ein Teller kaputt geht, der offensichtlich mal das der Lieblingsteller von der Mutter war. Und der geht leider kaputt bei einem Streit zwischen den Kindern. Und dann nimmt er diese Scherben und nimmt die mit zu dem See und legt das da rein und der Teller wird repariert. Das wird allerdings alles nicht so geradlinig erzählt, wie ich es jetzt gerade erzähle, sondern ein bisschen, ja, mal hier, mal da, mal dort was. Und ja, irgendwann fällt dann dieses Skizzenbuch von der Tochter mal in diesen See rein. Und sie versucht das schnell noch abzuwaschen, das Wasser. Aber alle ihre Skizzen, die sie da drin gemalt hatte, sind plötzlich weg. Und alles in dem Wasser quasi aufgegangen. Und das führt dann dazu, dass aus diesem See diese Monster, die sie gezeichnet hat, die teilweise, man sieht es auf dem Poster, wenn ihr das Poster mal googelt oder wenn ihr auf kinokast.net geht, habe ich ja das Bild mit drin. Das sind halt dann so irgendwelche riesigen Kragenwesen mit so aufgeklebten Wackelaugen oder sowas, die dann so unterwegs sind. Aber die haben halt auch, die sehen niedlich aus, aber die haben halt auch eine böse Komponente, wie man ja aus den anderen Zeichnungen, was ich vorhin gesagt hatte, jemand wird erstochen und so weiter. Es kommt dann dazu, dass der Schulbus, in dem die ganzen Kinder unterwegs sind, von der Schulklasse, wird halt attackiert von so einem großen Wesen. Und die Tochter erkennt das dann, dass das quasi ihr Wesen ist und sie offenbart sich dann ihren anderen MitschülerInnen und die versuchen dann halt erstmal zu fliehen und dann kommen halt immer mehr von diesen Wesen in diese kleine Stadt rein und ja, sie versuchen halt irgendwie dem Ganzen Herr zu werden. Puh, was kann man jetzt noch so erzählen? Ich glaube, viel wäre dann gespoilert. Was man vielleicht noch sagen kann, der Trailer ist irreführend. Der Trailer sieht so ein bisschen aus wie, das ist eine lustige Geschichte hier, ein Mädchen malt lustige Knuffelmonster und das Buch fällt in den See rein und die Monster werden lebendig und hahaha und laufen durch die Stadt. Und das sieht so ein bisschen nach Klamauk und Komödie aus. Ist es nicht so sehr oder eigentlich gar nicht, weil der hat ja so diese tragische Komponente und diese Monster sind ja auch durchaus gefährlich. Es ist aber so, falls jetzt doch jemand auf die Idee kommt, vielleicht mit Kindern reinzugehen, es gibt jetzt keine Toten, außer der Mutter natürlich, die ja tot ist, was ich ja gesagt hatte. Aber es wird jetzt niemand von so einem Monster zerfetzt oder sowas, da braucht er keine Angst haben. Aber es ist halt so eine Gruseligkeit drin und solche Schockeffekte, die dann auch drin sind, die vielleicht für kleinere Kinder nicht geeignet sind. Deswegen, der Trailer ist da ein bisschen irreführend und ich glaube, die FSK, ich weiß nicht. Dadurch, dass der Film ist leider nicht konsequent in eine bestimmte Richtung. Also es ist weder so eine, so eine tragische Geschichte, dass sie versucht, mit ihren Gefühlen irgendwie Herr zu werden und die halt zu Papier zu bringen. Und der ihr jüngerer Bruder, der alles verdrängt, und der Vater, der auch alles irgendwie verdrängt, das irgendwie darzustellen und das quasi mit diesen Monstern irgendwie, die Monster in ihr, ja, wie es in dem Lied heißt, The Devil in Me is the Devil in You oder so. Aber nee, ist es leider auch nicht. Und es ist auch kein, er schwankt zwar zwischendrin, ist dann mal wie so eine Art Kinderfilm, wo halt die Kinder versuchen, die Monster mit irgendwelchen Super-Soakern und irgendwas und mit irgendwelchen Geschichten da zu bekämpfen. Das ist dann fast schon ein bisschen kinderfilmmäßig, aber der Rest halt eben nicht. Und das war ein bisschen unausgewogen irgendwie. Also selbst die Personen, die sich den Film gewünscht hatten in der Sneak, waren dann doch leicht enttäuscht von dem Film, weil die was anderes erhofft hatten. Hm. Habe ich dir jetzt irgendwie Lust gemacht, da mal reinzugucken? Es ist ja doch schon ein bisschen, es ist was Besonderes, der Film auf jeden Fall. Also für die Sneak auf jeden Fall top. Eine Stunde 32 geht der. Nicht zu lang, nicht zu kurz.
Klingt auf jeden Fall mal, ja, weiß auch nicht. Klingt sehr, sehr fantasyhaft, so ein Stück weit. Und
ich glaube fast, der Kate könnte der total gut gefallen. Also okay. Das ist so ein Film, weißt du, mit dieser Dynamik von diesen Heranwachsenden und so, das mag sie ja eigentlich immer ganz gerne. Und dann dieses leicht Abgefahrene und dieses bisschen mysteriös, Zauberhafte und so, was da drin ist. Ich glaube, das könnte ihr gut gefallen.
Sagen wir es mal so, er lockt mich jetzt nicht ins Kino.
Dich nicht, ja.
Wenn er dann mal irgendwie verfügbar ist für On Demand, dann kann man sich das vielleicht ja auch mal angucken.
Ja, der ist in Deutschland im Verleih von Kinostar. Und da haben wir eigentlich Kontakte. Muss mal gucken, vielleicht kriegen wir irgendwie für dich mal.
Ja, vielleicht, das wäre ja auch nicht so schlecht.
Vielleicht kriegen wir mal einen Screener für dich oder so.
Übrigens, kleiner Funfact, weil du vorher überlegt hast, wegen Bianca Bell Tarantino.
Ja.
Ihr Vater ist Tony Tarantino.
Oh Gott, okay.
Und gibt's den Namen? Tony Tarantino ist auch ein Schauspieler und der ist der leibliche Vater von Quentin Tarantino. Laut KI.
Also
demnach
Quentin
müsste,
ist ihr Onkel.
Nein, Bianca Bell ist also Quentin ihr Bruder.
Bianca
Bell? Das sind Geschwister in dem Fall, weil die haben ja gleich einen Papa.
Hä? Die hat das Kind gespielt.
Ja. Okay. Aber im echten Leben ist Tony Tarantino der Vater. Und der Vater Tony Tarantino
ist auch
der
verrückt, Vater von Quentin. Die ist vielleicht, wie alt wird die sein? 16? Und wie alt ist Quentin Tarantino?
Ja, wie alt ist 60? Tony Tarantino? Tony Tarantino lebt schon nicht mehr, der ist 2023 gestorben.
Ah, was ist da los in dieser Familie?
Ja.
Wie geht das? Jetzt haben wir sind ja was auf der Spur, merkst du?
Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, wir kommen gleich bei Epstein raus und so. Ich habe gar keinen Bock drauf.
Okay, nee, und dann landen wir bei Trump. Nee, das muss nicht sein.
Eben.
Ja. Was ich kurioserweise sehr cool fand, es ist jemand in der Klasse drin, Kalen Cox, der spielt den Bowman
Lynch. Cox?
Cox mit X. Der Cox. Spielt den Bowman Lynch, heißt der. Der war echt ganz cool. Das war so der Klassenraudi. Der hatte immer richtig coole Kommentare und sowas. Hatte aber nur eine Nebenrolle und ich fand ihn teilweise besser als unsere zwei Hauptcharaktere, also dieses Geschwisterpaar, Amber und Jack. Und es gab dann auch mal irgendwo so eine Stelle, da ging es dann auch in der Sneak Heiß her, weil da wird tausendmal hintereinander Amber und Jack gesagt oder Jack und Amber, irgendwie sowas. Der eine ruft, Amber, Jack. Und dann irgendwie treffen sie sich, Jack. Ja, und dann irgendwie ging es in der Sneak dann immer, Amber, Jack, Amber. Ja, also drehbuchmäßig, ja, auch verbesserungswürdig, würde ich sagen. Es war aber halt eine fantasievolle Geschichte, die man so noch nicht gesehen hat und irgendwie ganz cool gemacht. Und wie gesagt, ich hatte es ja schon am Anfang gesagt, wo es um den Verleih ging. Der Film, der tut keinem weh, der ist in keiner Richtung irgendwie, fällt er besonders aus der Reihe oder ist in irgendeine Richtung besonders schlimm. Es ist jetzt aber auch kein richtiger Kinderfilm, es ist auch kein richtiges Drama und wer sich da vielleicht erhofft, wenn er sagt, okay, irgendwie gibt es da jemanden, der hat vielleicht was zu durchleiden, ich gehe mal in den Film rein, vielleicht lernt man da, ist auch nicht so das Richtige. Ich weiß nicht, vielleicht eher sowas für so ein, ja, für so ein Sommernachtskino im Freilicht, weißt du, sowas. Ja, sie ist eine coole, fantasievolle Geschichte, die nicht perfekt ist, aber ganz okay ist und geht auch nicht zu lange.
Aber kein Kinderfilm.
Nick, weder kein Kinderfilm, aber auch nicht so richtig für Erwachsene. Also weder noch.
Ne?
Ja, also ich glaube, der funktioniert für beide nicht so richtig. Die haben versucht.
Ist der für Hunde oder was?
Die haben versucht irgendwie, nee, die haben versucht irgendwie so einen Zwischenweg zu gehen oder hatten vielleicht dann an irgendeiner Stelle gedacht, so ja, wir müssen da noch ein bisschen das eher kindgerechter machen, weil der ganze Film mit diesem bunten Wesen ist vielleicht eher was für Kinder. Ich, keine Ahnung, was sie sich da gedacht haben. Auf jeden Fall ist der ein bisschen inkonsequent. Und zum Thema inkonsequent kann ich auch einen Blick auf kinocast.net werfen. Obwohl, nee, das sieht dort doch relativ okay aus, würde ich sagen. Also das Gros verteilt sich doch schon im vorderen Feld. Es gibt natürlich die eine obligatorische Stimme mit 0 Punkten. Aber der Rest 9 Punkte, 8 Punkte, den meisten Stimmen gegeben, 7, 6 Punkte gegeben. Ich muss sagen, ich reihe mich da in der unteren Kante ein mit 6 Punkten. Da bin ich auch dabei. Weil, wie gesagt, der hat mich nicht rundherum überzeugt. Und normalerweise, wenn ich dann einen Film sehe, irgendwo in einer Sneak oder sowas, wo ich sage, oh, der ja, hat mir gut gefallen oder der könnte vielleicht einem von den Kids gefallen, dann gehe ich da manchmal nochmal rein oder so. Aber das ist bei dem halt auch nicht der Fall. Ich glaube, wir hatten sogar von dem Film einen Trailer gesehen bei irgendwas, wo ich mit meinem Kleinen im Kino war. Und da hat ihn aber auch nicht interessiert vom Trailer. Naja, okay, 6 Punkte von mir, aber ihr habt es gehört, die anderen, die in der Sneak waren, die schon ihre Stimme abgegeben haben, die werden da durchaus besser, bis auf einen. Und die Weiterempfehlungsrate liegt bei fast 80%, also so schlecht ist der nicht. Ich würde ihn auch weiterempfehlen, also ist jetzt nicht so, dass ich davon abrate von dem Film. Ich sage nur, für mich war es ein bisschen inkonsequent, aber es ist auf jeden Fall ein sehr fantasievoller, schöner Film, den man sich mal angucken kann. Okay, dann schauen wir doch gleich mal rüber in die Sneak-Tipps für morgen, Chris.
Das wäre dann die Sneak 1282, wo ich planmäßig leider nicht da sein werde. Jetzt am Montag war ich ja leider krank. Puh.
Bloß weil du hier in Cinemax den anderen Film gucken willst hier.
Nee, ich moderiere doch gerade zeitgleich im neuen Metropol die Sneak, weißt du, deswegen muss ich entscheiden. In
Konkurrenz.
Ist ja klar, also zur gleichen Zeit, also ist ja logisch. Am 18.08. lautet der Tipp, davonlaufen ist keine Lösung. Erik, sind die Tipps eingegangen?
Ja, wie immer. Diesmal habe ich wieder zuerst, weil ich mache den Beitrag. Ich habe First Dip oder wie das heißt. Ich habe Nobody 2 getippt. Der Nobody 1, der war ja schon ziemlich actionreich. Und da ging es ja auch darum, dass jemand in eine Situation gebracht wurde, wo er sich dann halt wehren musste. Und ohne den jetzt genauer zu kennen, Nobody 2, würde ich sagen, das ist hier bestimmt wieder genauso. Und der Tim, der hat gleich zweimal, wahrscheinlich, weil beim ersten Mal sein Kommentar nicht erschienen ist, weil er einen Link drin hatte. Den muss ich dann erst freischalten. Steht aber auch irgendwo drin, ne? Aber egal. Der hat getippt, kein Weg zurück. Da hat er einen Link zu kino.de, da gucke ich gleich mal. Weil kein Trailer. Mit Nikolai Lee Kaas, das ist doch, glaube ich, ein Niederländer, oder? Ist ein gut situierter, Däne. Ein gut situierter Familienvater aus Dänemark steht vor einer schwersten Herausforderung seines Lebens. Sein Sohn hat sich radikalisiert, ist dem IS beigetreten und seine Heimat verlassen, um in Syrien zu kämpfen.
Ja, alles klar, ey.
Entschlossen, seinen Sohn zurückzuholen, begibt sich Christian auf eine gefährliche Reise in das vom Bürgerkrieg zerrüttete Land. Während er sich durch eine Welt voller Gewalt und Misstrauen und politischer Spannung bewegt, wird er gezwungen, sich, okay. Ja, könnte auf den Tipp passen. Bei kino.de steht ein Kinostart von 21.08. Ich habe leider bei Allscreens, ich gucke mal bei Allscreens, das ist der Verband der Filmverleiher, da steht es immer offiziell drin, da steht noch kein Kinostart drin. Der Martin tippt noch, Court Stealing, da ist doch Doctor Who hier auf dem Teaserbild zu sehen, oder? Mit Irokesenschnitt. Ja, habe ich den Trailer noch nicht geschaut. Mal gucken, kein Weg, nee, davonlaufen ist keine Lösung. Ich werde berichten, dann nach der Gamescom, ich wieder da bin. Ich gehe nämlich am Montag noch in die Sneak. Ich halte die Fahne dort hoch
Typ, hey.
Für den Kinocast. Ja, und ich habe ja frei morgen, herrlich. Nicht arbeiten. Ha, endlich mal, so lange Zeit. Ja, wir haben noch weitere Filme gesehen. Jetzt brauche ich mal ganz kurz einen Trenner, damit ich die Stelle besser wiederfinde. Life of Chuck. Kennst du eigentlich noch die Serie Chuck? Hast du die geguckt?
Ja, habe ich.
Hab die
graue Erinnerungen dran, aber ja.
Ich habe die ganz gern geguckt bis zu einem bestimmten Punkt, wo es dann doch ein bisschen zu käsig geworden ist. Aber am Anfang war das ganz cool.
Ja, aber hat mit The Life of Chuck überhaupt gar nichts zu tun.
Schade eigentlich, ne?
Zum Glück. Und The Life of Chuck ist ein Film, wo ich gesagt habe, hey, den möchte ich unbedingt noch sehen, solange er noch im Kino läuft. Und habe mich dann aufgerafft. Und es hat ja dann noch funktioniert, dass wir da reingehen. The Life of Chuck, da geht's eigentlich in erster Linie, also es ist ein Film, der ist aufgeteilt in drei Akte und es fängt an mit dem dritten Akt. Der Film wird also von hinten her erzählt und in eben diesem dritten Akt, wo es losgeht, sehen wir, oh, und jetzt wird es wieder richtig schwierig, wie wird der Name richtig ausgesprochen?
Chiwetel Ejiofor.
Chiwetel Ejiofor. Genau, wir sehen Chiwetel Ejiofor als Lehrer und bricht die ganze Welt zusammen. Also Kalifornien verschwindet im Meer, in Europa passieren verschiedene Sachen, in Deutschland unter anderem bricht ein Vulkan aus, also und solche Sachen. Es ist ziemlich abgefreakt und er hält sich auch mit seinem...
Ist die Eifel weg?
Ja, unter anderem. I fell in the tower, in the volcano. Und er spricht auch mit seinem Nachbarn da noch drüber, über die ganze Welt, dass alles so rübergeht. Der Nachbar wird gespielt von Matthew Lillard, den kennt man auch.
Scream.
Aus verschiedenen Filmen, aus Scream-Filmen hauptsächlich, ja.
Und bei Scooby-Doo.
Ja, und er macht sich dann so ein bisschen auf den Weg quasi, seine Ex-Frau noch aufzutreiben. Die wird gespielt von Karen Gillan, großartig dargestellt von Karen Gillan, die eine Krankenschwester spielt in einem Krankenhaus und so die letzte Fahne so hochhält so ein bisschen und auch schon da als Suicide Squad bezeichnet wird, weil sie halt immer noch arbeiten geht und versucht, die Leute da zu retten. Aber es verschwinden immer mehr Sachen und es passieren ganz, ganz komische Dinge auch von spontanen Stromausfällen oder als dann hier Marty, der Lehrer, eben im unterwegs ist, trifft er noch auf ein Mädchen, das da mit den Inlineskates ziemlich dappig daherkommt, aber ja, sie wollte halt einfach noch skaten. Also es sind sonst keine Menschen und dann trifft er die, spricht mit der, plötzlich ganzer Stromausfall in der Stadt und trifft dann am Ende doch noch auf seine Ex-Frau und sie hocken dann da zusammen und schauen so ein bisschen den Sternenhimmel an und dann verschwinden mehr und mehr die Sterne auch. Es gehen wirklich mehr und mehr die Lichter aus und du merkst schon, irgendwas passt und stimmt ganz, ganz gewaltig nicht. Und dann kommt eben dieser Schnitt zum ersten Mal auf Charles, auf Chuck.
Richtig kurz unterbrechen darf, das war also bis zu dem Moment, wo die Sterne plötzlich verschwinden, war es ja wirklich so, das, auf was wir gerade zusteuern, ne, mit Klimaerwärmung und mit allen möglichen Pipapo, ne, wo man dachte, ach du Scheiße, in welcher Zukunft befinden wir uns denn hier? Und in welche Richtung geht das? Und dann gehen auf einmal die Sterne weg. Dann, okay, das kann jetzt nichts mehr mit dem Klimawandel so
jetzt,
zu tun
jetzt
haben.
Jetzt wird es arg schräg, ne?
Ja, genau.
Genau, und dann sieht man halt dann zum ersten Mal Chuck so richtig in Gänze, weil ansonsten ist Chuck nämlich überall zu sehen. Weil es sind Werbetafeln mit, wir bedanken uns bei Chuck für 39 wundervolle Jahre und das ich was. Und da sitzt halt wie so ein Buchhaltertyp, sitzt halt dran mit einer Tasse Kaffee und wird überall verabschiedet. Und denkst du auch so, okay, was hat es mit diesem Chuck eigentlich zu tun? Was soll das? Chuck, in dem Fall Charles Kranz, dargestellt von Tom Hiddleston. Und ja, du siehst ihn dann hinten raus auch, wenn überall Stromausfall ist und dann siehst du in jedem Fenster noch nur noch so das beleuchtete Counterfeit von Chuck. Und da gibt's dann aber auch tatsächlich nicht nur dieses Bild, wo er eben da am Schreibtisch hockt, wo du auch sonst die Werbetafel überall siehst, sondern du siehst halt tatsächlich auch so kurze Einblendungen, wie er dann doch sehr kränklich aussieht. Und du merkst, irgendwas passt nicht. Und dann eben dieser Chuck im Bett liegend, dann weißt du, okay, irgendwas stimmt noch ganz, ganz, ganz arg gewaltig, überhaupt nicht. Und dann geht's in den zweiten Akt über, wo eben so ein bisschen die Geschichte von Chuck anders nochmal erzählt wird. Und zwar steht er jetzt wirklich mal im Mittelpunkt, aber halt eben als Banker, als Arbeitender, der auch in einem Kongress eigentlich gerade ist, da Vorträge halten soll. Es wird sehr viele von der Stimme aus dem Off auch erzählt, was da so Sache ist und auch so, ja, und seine Kopfschmerzen und da wusste er noch nicht und wie und was und du merkst, irgendwas passt bei Chuck so ganz und gar nicht mehr zusammen. Irgendwas läuft da überhaupt nicht so richtig. Und dann gibt es eine Szene, da weiß ich jetzt schon, dass die Meinungen von Erik und mir komplett auseinandergehen. Weil der zweite Akt ist eigentlich eine riesige Tanzszene von Tom Hiddleston mit, jetzt muss ich lügen, ich glaube Annelies Bessel, Jennys Halliday, die er Schwester nennt. Richtig?
Bin mir da gerade nicht
das
sicher.
Müsste es die Rothaarige gewesen sein. Und zwar ist da, baut eine Schlagzeugerin baut ihr Schlagzeug auf und klimpert so ein wenig uninspiriert drauf rum oder hämmert da so ein bisschen uninspiriert drauf rum. Aber erwischt dann mit ihrem Takt, den sie da klopft, erwischt sie tatsächlich einen Punkt, der bei Chuck Erinnerungen auslöst, was auch zwischenzeitlich kurz so eingeblendet wird, so eine kurze Szene, immer so zack, wie so ein kleiner Frame, der drin ist, der allerdings im ersten Akt dann nochmal deutlicher erklärt wird. Und da ist eben dann es löst bei ihm was aus und er fängt dann an zu tanzen und die Leute bleiben stehen und dann holt er sich noch Verstärkung eben aus dem Publikum dazu und dann legen die da einen riesen Tanz hin, nur begleitet vom Schlagzeug. Und für mich eine unglaublich starke Szene, unglaublich cool gemacht, unglaublich schön. Und weil dieses, man tanzt sich wirklich frei und hat die Gedanken komplett weggeschoben von allem und macht nur einfach das, worauf man gerade Bock hat, so nach dem Motto. Und das ganze, wenn man jetzt überspitzt sagen will, das ganze Leid der Welt und das ganze Probleme, die man selber hat, sind in dem Moment einfach weg. Die sind einfach nicht da. Und das fand ich sehr, sehr cool gemacht. Auch da dann kurz unterbrochen mit eben, meine Kopfschmerzen, ja, habe ich ab und zu. Da hat sich da nichts weiter gedacht und du merkst, okay, irgendwas ist bei Chuck gar nicht mehr so richtig. Und dann geht es eben in den letzten Akt, wo dann die Geschichte des kleinen Chucks erzählt wird, des jugendlichen Chucks, der ohne Eltern mehr oder weniger aufwächst, die beim Autounfall ums Leben kommen, wo auch die ungeborene Schwester stirbt. Er wächst bei seinen Großeltern auf, gespielt von, jetzt muss ich kurz gucken, wie die Mutter hieß, also die Oma hieß, das war, ich komme schon nicht mehr drauf.
War das nicht Mia Sarah, die Sarah Kranz gespielt?
Nee, das war seine Frau.
Das war seine Frau.
Okay. Das müsste seine Frau gewesen sein.
Steht hier nicht auf der ersten Seite von...
Ja, ich krieg's noch nicht mehr zusammen. Ich weiß nur, dein Opa ist Mark Hamill.
Ah, die Oma hat es auch super gespielt. Also.
Ja. Also auch ganz, ganz großartig. Und dann erkennt man auch, okay, wo kommt seine Leidenschaft fürs Tanzen her? Was hat er durchgemacht, so mehr oder weniger, in seiner Kindheit? Und was hat es mit diesem mysteriösen Raum auf sich, wo der Opa sagt, da darfst du nicht rein? Also es ist schon so ein ziemlich verzwicktes, verzwackeltes Ding, die eben die Geschichte von Chuck erzählt. Und der Erik hat nach einer Stunde so gesagt, so, ich check gar nichts. Also, ja, jetzt warte mal ab.
Das war ungefähr, ich glaube, Ende der Tanzszene.
Ja, Ende zweiter Akt.
So ungefähr, wo ich dann gedacht habe, ich habe jetzt zwei Akte gesehen, ich kapiere überhaupt nichts. Ja? Und dann kam ja eigentlich das, worum es geht, ja. Und dann habe ich mir relativ früh schon, habe ich schon geahnt, worum es, wie es, ja, was das große Ding ist, sage ich mal. Ne?
Ja, genau, was das größere Ding ist. Wollen wir jetzt natürlich nicht komplett verraten. Wäre zu viel gespoilert. Nur, ich fand diesen Film von der Besetzung her, also Nick Offerman hat auch noch eine Rolle.
Ja, Besetzung top-notch, kann man nichts sagen.
Also wirklich, wirklich. Und du hast nach meiner Auffassung her auch gesehen, die hatten richtig Bock auf den Film und da auch richtig Bock mitzumachen. Also Karen Gillan fand ich großartig in ihren kleinen wenigen Szenen. Diese hatte aber trotzdem großartig. Mark Hamill fand ich genial als diesen schrubbeligen Opa. Mhm. Total cool einfach. Also hat mir echt, echt Spaß gemacht, das zu schauen, da so dahinter zu gucken, so ein bisschen, weil ich habe im Vorfeld, muss ich ehrlich auch sagen, mich natürlich auch ein bisschen informiert, weil ich immer die Promo gesehen habe und ich so, okay, worum geht's da? Und dann so ein bisschen reingelesen und so, okay. Und
du wusstest schon,
also
worum es geht, oder?
Ja, ich es so grob, ich wusste so grob,
okay,
worum es geht.
Ich nicht.
Und ist ja eine Kurzgeschichte von
Stephen King.
Stephen King. Und es ist auch, ja, sag's mal so, man kann das Horrorelement, das kann er nicht ganz von der Hand weisen. Also da gibt's schon Situationen, wo es einem mulmig werden kann. Wenn du, ich sag nur hier im dritten Akt, wo dann auf der Straße da das Mädchen ist, das auch im zweiten Akt auftaucht, ne? Ich weiß nicht, ob du das noch in Erinnerung hast. Im zweiten Akt, vor der Tanzszene, fährt sie nämlich auch nochmal rum. Und auch da, dieses, wenn es dann dunkel wird und plötzlich die Lichter ausgehen, mit so zack, 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 so völlig unvermittelt. Lichter ausgehen, tolle Bezeichnung übrigens hier in dem Fall. Echt, wirklich, wirklich krass. Und ich fand's cool, wirklich sehr, sehr cool umgesetzt, sehr cool gedreht, sehr coole Geschichte im Endeffekt. Ich weiß nur, dir hat's jetzt im Endeffekt nicht so gefallen.
Ah, es war ein totaler Eye-Candy auf jeden Fall. Es war wunderschön gedreht. Es waren tolle Darsteller, ohne Frage. Also,
übrigens doch Mia Sara müsste doch die Sara Grants gespielt haben.
Genau, die hat das auch super. Also die haben sie natürlich mal ein bisschen auf alt geschminkt und so, herrlich. Also die Darsteller bis in die kleinste Nebenrolle, wirklich toll gemacht. Aber es ist halt nur eine Kurzgeschichte von Stephen King. Und die hier auf 2 Stunden oder so ausgewalzt, gibt halt irgendwie nicht so viel her. Und dann gab es halt viel Filmmaterial, wo dann einfach so ein bisschen die Stimmung zelebriert wurde. Ja, das hat zeitweise funktioniert, aber auch zeitweise nicht mehr. Weil irgendwann bei der Tanzszene, ja, habe ich dann gedacht, ja, ich hab's ja verstanden. Ja, das muss jetzt. Und dann ging die noch 20 Minuten, die Tanzszene. Also ja, und das Ganze hat mich halt wirklich an diesen anderen Sneak-Film erinnert, den wir hatten. Hier Linoleum hieß der, glaube ich. Mhm. Und wahrscheinlich hat Linoleum auch von der Stephen King-Geschichte geklaut oder so, ich weiß es nicht. Zumindest war das schon sehr, sehr, sehr ähnlich. Und dadurch, dass wir den auch mal in der Sneak gesehen hatten und besprochen hatten, war das schon, also die Parallelen waren sehr, sehr deutlich. Und dadurch war es für mich dann halt auch nicht mehr so das große Neue. Ich hätte es vielleicht noch ein bisschen interessanter gefunden, wenn wirklich so, wenn das in der echten Welt gewesen wäre, dass das alles so vor die Hunde geht und das wirklich da versucht würde irgendwie. Aber dann, wo die Sterne ausgehen, wo ich dann dachte, okay, jetzt wird's Mystery, und dann kam diese Szene und ich habe halt wirklich gar nichts kapiert bis dahin. Aber ich bin halt trotzdem dabei, gedanklich dabei geblieben, und weil die das halt wirklich auch schön gedreht ist. Und also das ist so ein Film, wo ich sage, selbst wenn ich jetzt vielleicht keine Top-Wertung gegeben habe, ich kann zumindest Leute verstehen, die dem Film eine Top-Wertung geben, weil der ist einfach handwerklich richtig gut gemacht. Und manchmal erwischt einen halt so ein Film auf einer bestimmten Ebene und dann haut es einen um und man gibt eine Top-Wertung, oder der erwischt einen halt nicht. Und bei mir, mich hat er halt dann zwischenzeitlich ab und zu mal verloren gehabt, dann, weil es einfach war eher zu viel hier Style over Substance, würde ich mal sagen. Das trifft es ganz gut bei dem Film.
Ja, nö. Ja, ich sag ja, da gehen wir echt so ein bisschen aus, da was das angeht, auseinander. Weil mich hat er wirklich gecatcht. Ich hatte dann wirklich auch mehrfach einen richtigen Kloß im Hals sitzen, weil ich auch gedacht habe so, uiuiui. Und ui, das geht jetzt, wenn dir dann mal so wirklich klar wird, was sich da so abspielt, dann hatte ich tatsächlich auch, ich war tatsächlich auch in diesem, es klingt jetzt so doof, aber dieses wirklich Mitleidige, ich hatte da wirklich mit, ich konnte da mitfühlen irgendwie. Das so hat's mich erwischt dann auch. Weil eben es auch so extrem gut geschauspielert war. Mhm. Und weil halt wirklich so extrem viel gute Leute da mit involviert waren. Also ein großartiger Film. Ich bereue es nicht, dass ich ihn geguckt habe. Auf gar keinen Fall.
Nee, das auf keinen Fall. Also guter Film, nicht umsonst auch in den Charts vertreten, und deswegen, wir empfehlen ihn hier wärmstens weiter. Von mir kriegt er leider nur 6 Punkte, weil wie gesagt, auch die nochmal Schaurate ist bei mir eher limitiert bei dem Film, der 2 Stunden geht und der mich zwischenzeitlich fast eine halbe Stunde verloren hat. Ja, was gibst du?
Ich gebe ihm 8 von 10 Punkten, weil ich ihn sehr, sehr berührend fand, sehr cool erzählt fand, und wie gesagt, die Schauspieler halt, wie wir es jetzt schon ein paar Mal schon gesagt haben, echt, also ganz, ganz, ganz großes Kino. Für mich. Also,
ja, den,
toll, toll, toll. Den toll, toll, super toll.
Den Regisseur behalten wir mal im Auge. Mike Flanagan. Da kommt bestimmt noch einiges Gutes. Und ich weiß gar nicht, war jetzt Life of Chuck, der ist ja 2024 schon rausgekommen. Das heißt, wenn, dann war der letztes oder dieses Jahr im Oscar-Rennen dabei, oder? Ja, da ist der dieses Jahr nicht dabei, weil.
Der läuft ja jetzt erst, deswegen.
Naja, ist die Frage, wann hatte der Kinostart oder so. Hm. Wenn ihr es wisst, warte mal, steht es hier drin bei Nominierungen? People's Choice Award.
Ja, in Deutschland lief er erst ab 24. Juli.
Ja, ja, aber Oscars, da zählt ja die US-Auswertung. Ja, weiß ich nicht. Kann man aber vielleicht mal bis zum nächsten Mal recherchieren, oder vielleicht weiß es jemand, dann schreibt es einfach als Kommentar auf kinocast.net.
Also Premiere war aber am Filmfest München am 1. Juli.
Ja, für Deutschland.
Nee.
Warte mal, jetzt gucke ich live hier.
The exact US theatrical release date. Hear me
googling, ne? Life of Chuck, US Premiere.
Also demnach hat er noch gar keinen US-Start.
Das hat er auch nicht, krass. Warte mal. Release Dates. June, ja, 6. Juni 2025 in States. Ja. Okay.
Also.
Hat er schon US-Start. Also das heißt, wenn er dieses Jahr gestartet ist, da ist wahrscheinlich Produktionsende 2024 gewesen. Das heißt also, er könnte dann im Oscar-Rennen nächsten Jahr mit dabei sein. Ja, könnte durchaus, würde ich.
Können wir noch ganz kurz die Kinderschauspieler, Darsteller auch hervorheben?
Mach das.
Weil die waren überhaupt null nervig, die waren richtig cool.
Das stimmt.
Also Jacob Tremblay, Benjamin Pajak, Hammer. Wirklich cool, nicht nervig. Wir haben das ja ab und an, dass Kinderdarsteller einfach super, super nervig sind. Aber in dem Fall, nee, in dem Fall saugut. Also auch da, top.
Definitiv, ja, definitiv. Und der Schauspieler, den du gerade erwähnt hast, Benjamin Pajak, der spielt auch in einer Seth Rogen-Komödie demnächst mit. Die heißt Tiny Fugitives, also kleine Flüchtige. Und den ihr Gegenspieler ist Johnny Knoxville in dem Film. Mal gucken. Das nur dazu. Wir gucken mal in die Kinocharts und Neustarts rein. Mal gucken, was da so dabei ist.
Kinocharts und Neustarts.
Platz 5 in den Innenstadtkinos Stuttgarts ist der Film F1, der Film. Immer noch.
Auf Platz 4, da haben wir unseren Beitrag geleistet, It's the Life of Chuck.
Platz 3, da haben wir auch, nee, sind wir kostenlos eingeladen worden, aber ja, wir saßen drin, Jurassic World. Ich verstehe nicht, warum der Film sich so lange hält.
Ja, das heißt, weiß auch nicht. Platz Nummer 2, Die nackte Kanone.
Den habe ich zumindest mal gesehen. Ja. Und Platz 1, den können wir auch wärmstens empfehlen, Weapons. Wie ist das? Die Stunde des Verschwindens ist der deutsche Zusatztitel.
Ja, irgendwie sowas.
Absolut empfehlenswerter Film. Geht da bitte alle rein. Lasst die großen Blockbuster aus lieber. Geht in den Film. Das
geht lustig. Lieber Life of Chuck ist besser.
Ja.
Anders.
Naja. Oder Weapons. Okay, was startet denn so Neues? Ich gucke mal bei kino.de. Die haben immer eine schöne kurze Zusammenfassung dabei. Was ist Liebe wert? Materialists. Eine Rom-Com von Celine Song mit Dakota Johnson als Heiratsvermittlerin in New York, sowie Chris Evans und Pedro Pascal. Oh, da habe ich den Trailer gesehen, stimmt. Da habe ich den Trailer gesehen, ich glaube vor dem Formel-1-Film lief der Trailer.
Ja, aber noch ein Film mit Pedro Pascal.
Ja, ja, also Pedro, da habe ich auch gedacht, ey, Pedro Pascal ist gerade einfach mal überall. Und da habe ich mir so gedacht, so, der Film, Dakota Johnson, ich meine, die hat jetzt nicht gerade den Lauf, ne? Also in letzter Zeit. Aber ich sage nur Madame Web und so, ne? Und dann kam dieser Trailer, ich hatte von dem Film noch nie was gehört gehabt vorher, ne? Was ist Liebe wert? Dachte ich, ach, so ein Rom-Com. Und dann war hier Dakota Johnson, dachte ich, ach du Scheiße. Und dann auch so Pedro Pascal und Chris Evans, da dachte ich, okay, ist irgendwie sehr seltsam, das sollte man sich mal angucken irgendwie.
Ja, dann kommt ein Film, den ich tatsächlich sehen möchte, wo ich mir auch vorstellen kann, dass Kate dafür ins Kino gehen wird. Das klingt doof, aber ich habe den Trailer gesehen. Der Trailer sah super aus. Lilly und die Kangaroos, ein australischer Familienfilm über ein Mädchen, das sich für die Kangaroos einsetzt.
Ob der läuft bei uns? Mal schauen.
Also es kam groß Werbung in Innenstadtkinos. Das würde mich jetzt wundern, wenn der da nicht läuft. Also,
ja, dann. Es startet auch.
Ich glaube, da wurde es sogar genannt hier beim Kinofest. Es also.
Starten aber sehr, sehr viele Filme gerade. Sehr viele, wo ich denke, dass die viele Besucher ziehen. Nobody 2 hat auch einen Starttermin diese Woche, 89 Minuten. Fortsetzung des Actionfilms mit Better Call Saul, Bob Odenkirk als eigentlich pensionierten Auftragskiller. Also der erste Teil, der hat schon ordentlich reingehauen. War der während, haben wir den während Corona geschaut, den irgendwie in so einem Streaming-Service lief der doch, ne?
Möglich. Gut möglich. Dann startet noch eine Komödie, eine dystopische Comic-Adaption mit Dave Bautista, in der in der Postapokalypse nach der Mona Lisa suchen muss. Afterburn. Da haben wir auch mal einen Trailer geguckt und gesagt, oh, sieht eigentlich ganz cool aus. Dass der jetzt als Komödie läuft, macht mich ein bisschen fertig.
Da war letzte Woche, glaube ich, waren da die Pressevorführungen. Da haben wir auch Einladungen bekommen. Da war ja wie immer München, Berlin, Hamburg oder so. Und da war wirklich. Da musstest du ganz heftiges Zeug unterschreiben da. Ja, ich akzeptiere, dass ich alle meine elektronischen Geräte vorher abgebe, dass ich dass ich einer Körperdurchsuchung zustimme beim Reintreten oder sowas.
What?
Ja, genau. Also manchmal nehmen sie es echt ernst, also mit, dass da ja nichts vorher, ne? Das kann manchmal Gutes heißen, manchmal Schlechtes heißen, ja. Aber an sich, der interessiert mich tatsächlich. Also Comic-Verfilmung mit Dave Bautista und der Trailer sah cool aus. Ja, interessiert mich. Also, ich bin dran. Kein Weg zurück, den hatte ja schon jemand getippt für die Sneak. Dänisch-deutsches Drama über einen Vater, der seinen radikalisierten Sohn in Syrien sucht. Mal schauen.
Und Bittergold, ein Dramafilm. Ups, für Bittergold ist unser Textteam gerade noch fleißig. Okay, für Bittergold gibt es...
Du liest das einfach noch vor. Die haben wahrscheinlich gedacht, klar. Ja, wir schreiben das mal rein, dann mal gucken, ob die im Kinocast das vorlesen hier. Weißt du?
Ja, ich habe ja gedacht, es liest sich spannend. Also hast du gesagt, wir lesen es von da vor. Bittergold, keine Ahnung wo. Ein Dramafilm aus Chile, Weite. Mexiko, Deutschland, Uruguay.
In der Atacama-Wüste träumt die junge Carola von einem Leben abseits des Staubs und der Hitze, einem Leben am Meer. Doch die Realität hält sie in den Fängen einer illegalen Mine gefangen, wo sie sich täglich den Gefahren und der Dominanz der Männerwelt stellen muss. Ein tödliches Geheimnis aus der Tiefe der Mine droht, alles zu zerstören. Doch Carola entschließt sich, um ihren Traum zu kämpfen. Okay. Was haben wir noch? Detektiv Conan. Also es ist so eine Sonderführung, Vorführung, ne? Detektiv Conan, ja. Film 28, der Flashback des Einäugigen. Da kenne ich zumindest ein paar Leute, die da reingehen wollen. Startet am 26.8., also nicht jetzt am 21., sondern am 26.8. Aber für alle, die Anime-Serie mögen, die rennen da sowieso rein. Ja, das war's diese Woche. Also doch einige Filme dabei, wo ich denke, dass die ganz gut performen an der Kinokasse.
Definitiv, ja.
Sind ja auch, ja, in unseren Gefilden sind noch Ferien, ja. Aber Gamescom ist halt, ja. Kino News, warte mal, Kino News, da hatten wir doch auch hier irgendwo so einen Trenner gehabt mal irgendwann, oder? Find's nicht. Heimkino-Serien.
Du bist so vorbereitet, ist so schön.
Kino News. Macht sich lustig, dass ich nicht vorbereitet, bereitet selber gar nichts vor, kommt hier jede Woche an wie ein Friseur. So, erzähl mal was zum Kinofest.
Ja, das Kinofest steht wieder. Und jetzt hier so, ja, mach du mal. Also Kinofest 2025 steht auch wieder an. Und zwar am 13. und 14.09., also 13. und 14. September 2025. Und wie schon die letzten Jahre auch, heißt das alles im Kino, alle Filme für 5 Euro. Und die Innenstadtkinos sind natürlich auch wieder mit dabei. Es gibt sehr, sehr viele Filme aus den Highlights hier aufgeführt, zum Beispiel auch Programm-Highlights hier, die Kinostarts, wie gesagt, zum
Soll ich mal vorlesen, die Kinofilme,
zum Beispiel laufen. The Long Walk, okay. Honey Don't und Der Gesandte des Papstes, sowie Das Kanu des Manitou oder Die Rosenschlacht, Lilly und das Känguru, aha, In die Sonne schauen, The Conjuring, Last Rites, bis hin zu Die Gangster Gang 2, Taffiti, Ab durch die Wüste und 22 Baden. Das sind so die großen Tipp.
So wie ich das sehe, sind da eigentlich nur zwei.
Da sagen wir drei. The Conjuring ist auch bestimmt witzig. Und,
ja,
und das
ja,
Kanu des Manitou, bin ich echt gespannt, wie der ankommt. Also ich habe schon ein paar Leute gehört, die drin waren.
Hast du Gutes gehört? Halt, ich habe nichts Gutes bis jetzt gehört.
Ich habe tatsächlich auch schon Gutes gelesen, okay. Von wegen, ja, es ist der typische Bully-Humor. Aber okay, dann Live-Musik in der Gloria-Passage. Disney Mitmach-Kino am Samstag und Sonntag.
Und eine Sneak, habe ich gehört. Eventuell.
Eventuell, vielleicht. Ja. Glücksrad im EM-Foyer, im Cinema-Foyer und Gloria-Passage.
Na, warte mal, Sneak. Also wenn da eine Sneak ist, nur mal so als Hinweis, ne, macht euch da ein Kreuz im Kalender, dann ist die, am Sonntag war die immer, ne? Oder war die Samstag?
Samstagabend.
Am Samstagabend, genau. Und da kamen bis jetzt in dieser Sondersneak immer richtig gute Top-Filme. Also immer heißt zweimal. Aber die zwei Male kamen Top-Filme. Also da wird nicht in das Regal gegriffen, wo für die normale Sneak die Filme rausgeholt werden. Da greifen wir ein bisschen höher ins Regal, glaube ich. Und die letzten zwei Male konnte ich immer nicht zu der Sneak da. Vielleicht klappt es diesmal. Mal gucken.
Genau.
Der Chris moderiert dann auch, wenn es stattfindet. Und da gibt's
wieder was. Wenn es eine Sneak gibt, dann ja. Es gibt ein D-Box-Schnupperangebot, das kann ich auch nochmal empfehlen, dass wenn F1 noch läuft, dann unbedingt
mal das Sessel schnuppern.
Ja, genau, da kannst du hingehen und dran riechen. Halt für dich dann, ja. Und Überraschungen im Kinosaal und am Einlass und.
Also Überraschungen.
Und richtig schön auch Best of 75 Jahre Innenstadtkinos, 2 bis 3 Filmklassiker, die man auf der großen Leinwand sehen muss. Da kommen dann wahrscheinlich die Filme, Erik, wo du nur noch dir mit der Korbel betrieben da oder dich ans Klavier setzt und nebenher die Musik machst. Irgendwie sowas. Also,
ich habe schon Filme, Sache, wo wir da Filme von Celluloid vorgeführt als Filmvorführer. Erzähl mir nichts. Beverly Hills Cop bin ich sattelfest. Da kenne ich jeden Dialog.
Wie gesagt, gibt einiges zu erleben, gibt einiges zu sehen. Ist eine echt schöne Veranstaltung. Ich kann es nur empfehlen.
Definitiv.
Schaut es euch an, geht hin.
Genau, also Innenstadtkinos 13. und 14. September, also in einem Monat. Wir haben euch schon mal ein bisschen darauf hingewiesen hier. Und die zweite News, die mache ich mal. Die Innenstadtkinos haben ja 75 Jahre Innenstadtkinos gefeiert. Da war ja zum Beispiel die Sondervorführung für Freunde und wichtige Personen, wo wir mit eingeladen waren. Natürlich als sowohl als Freund als auch als wichtige Person Jurassic World. Und die Innenstadtkinos haben eine Spotify-Playlist erstellt, wo sie ihre geschätzten Gäste einfach mal gefragt haben, was sind eure Lieblingsfilmmusiken / Filmsongs der letzten 75 Jahre und haben die auf eine Spotify-Playlist gepackt. Und die ist jetzt live, die Spotify-Playlist. Ich werde die mit verlinken bei den Shownotes. Soweit ich das gesehen habe, man konnte 3 Vorschläge einbringen. Meine 3 sind alle drin. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob die alle von mir waren oder ob da auch zufällig Überschneidungen gab mit anderen. Der Chris wollte auch was tippen, hat es wahrscheinlich vergessen.
Ja, ich habe es tatsächlich vergessen, ja.
Dachte ich mir schon. Genau, also falls die Innenstadtkinos das hören, Hakuna Matata muss bitte noch drauf, ja, das war der Wunsch von Chris. Chris, ein anderer Lieblingssong, den hat schon jemand gewählt, also Whitney Houston, I Will Always Love You, ist ja schon drauf.
Ja, ist
mal hart Dion,
geworden, dein Lieblingssong?
Ja, Celine Dion ist auch schon drauf, ja. Deine anderen 2 wären schon drauf, also es fehlt nur noch Hakuna Matata.
Bin ich beruhigt, ja.
Ist aber, probier's mal mit Gemütlichkeit drauf, vielleicht entschädigt das ein bisschen, ja. Das ist schon drauf.
Das entschädigt ein wenig.
Ich habe es tatsächlich gestern mal laufen lassen, die komplette Playlist. Da sind wirklich schöne Sachen drauf. Natürlich auch viele Score-Musiken, natürlich die eingängigen Scores, die man so kennt, also von James Bond hier, von der Musik bis hin zu, weiß nicht, die Christopher Nolan-Sachen. Ennio Morricone ist da irgendwie fast der ganze Katalog drauf. Ja, aber eine sehr schöne Playlist, die man auch vielleicht, wenn man irgendwie sich mal abschotten will, Kopfhörer rein, wenn man irgendwie sich konzentrieren will, lässt man einfach mal ein bisschen Filmmusik laufen. Ich höre manchmal so Streaming-Radio, wo einfach nur so Filmscores ohne Text einfach so laufen auf Arbeit, wenn ich mich konzentrieren muss oder so. Ist immer ganz gut. Also, ja. Ich werde es mit verlinken. Abonniert oder was kann man da folgen der Playlist oder abonnieren, runterladen? Ja, ihr wisst besser Bescheid, was man da macht. Jo, wir gehen mal rüber in die Serien.
Serien.
Kurzer Blick auf die Uhr. Okay, ich fasse mich kurz.
Bitte.
Ich möchte eine Serie auf jeden Fall empfehlen und eine Serie, die jetzt gerade neu gestartet ist, da möchte ich wenigstens mal ein paar Worte dazu sagen. Eine Serie, die sollten wir für Fortsetzung folgt schauen. Die heißt Landman. Und weil ich bei der Aufnahme nicht dabei sein kann, weil ich auf der Gamescom bin, erzähle ich halt hier ein bisschen was dazu. Landman spielt die Hauptrolle Billy Bob Thornton und John Hamm spielt auch noch mit, Nebenrolle. Und wo mich die Serie schon relativ schnell, ich hatte von der noch nie gehört, die läuft übrigens auf Paramount Plus, wo die mich relativ schnell hatte, war der Name Taylor Sheridan. Wer hier schon mal ab und zu mal zugehört hat und wenn es da um irgendwelche Filme und Serien ging, vielleicht habt ihr gemerkt, ich habe irgendwie ein Faible für die Sachen, die von Taylor Sheridan geschrieben sind oder wo der mit drin hängt. Zum Beispiel Sicario hat er ja das Drehbuch geschrieben, das Buch geschrieben. Wind River hatten wir auch in der Sneak, hat er geschrieben. Hell or High Water war Oscar nominiert, hat er geschrieben. Und der ist 1883 und Mayor of Kingstown, Tulsa King, Chris. Dein Ding. Ja. Und jetzt halt Landman. Und Landman, also die Taylor Sheridan, die spielen ja meistens immer so irgendwo in Texas, glaube ich, so in der Richtung. Oder zumindest so in diesem, was früher mal der Wilde Westen war, würde ich sagen. Und das hier auch, das spielt halt auch in Texas. Und zwar hier unsere Hauptfigur, der Billy Bob Thornton, der ist halt sogenannter Landman. Das heißt, er kümmert sich darum, wenn jetzt eine Ölfirma Konzessionsrechte erworben hat, dass er von den, also die sind ja meistens dann irgendwo weit draußen, ziemlich remote, und dann müssen ja irgendwelche Baufahrzeuge dann erstmal dorthin kommen, um da dieses Ölfeld zu erschließen, und da müssen sie meistens durch Land von anderen durch. Und dieses Land, da muss man natürlich erstmal mit denen sprechen, hey, dürfen wir eine Straße bauen und sowas. Die Ölfirma hat natürlich genug Geld, das ist nicht das Problem, aber das Problem ist halt, die ganzen Leute irgendwie bei Laune zu halten, und es wird auch am Anfang richtig gut erklärt, um was es da eigentlich geht. Und wem die erste Szene dieser Serie, wen die nicht mitreißt, dann weiß ich auch nicht. Also dann braucht er auch nicht weitergucken. Da ist eine Szene, ich will die mal nicht spoilern, wirklich die allererste Szene, ihr schaltet Paramount Plus an, ihr wählt die Serie Landman aus, und wenn die erste Szene euch nicht hat, dann könnt ihr wieder ausmachen, dann habt ihr es versucht, okay. Aber wenn die erste Szene euch hat, dann bleibt ihr auf jeden Fall dran, und so ging es mir. Und Billy Bob Thornton ist halt da unterwegs, und da passieren halt auch viele Sachen. Dazu kommt in der Gemengelage noch, er ist geschieden, seine Frau lebt irgendwie weit entfernt, und sein Sohn, sie hat aber mittlerweile seinen Sohn zu ihm geschickt, der soll halt auf dem Ölfeld arbeiten, und er hat seinen ersten Tag mit so einer Crew zusammen, das sind natürlich fast alles Mexikaner. Und er hat da so sein Struggle, weil er kein Spanisch spricht und so weiter. Und dann passiert auch einiges, ein Unfall auf der Baustelle. Und ja, Billy Bob Thornton hat auch diverse Sachen zu regeln, bis hin zu irgendwelchen PR-Desastern, weil natürlich der Unfall, das darf natürlich sich nicht ausweiten zu einem PR-Desaster. Und natürlich ist alles auch nicht besonders umweltfreundlich, was die da treiben. Und es ist einfach eine verdammt gut erzählte Serie, wie fast alles von Taylor Sheridan geschriebene Sachen. Also wie Tulsa King oder irgendwas, und das auch diese Gemengelage mit diesen ganzen kriminellen Aktivitäten in der Region, wo sich halt Billy Bob Thornton einfach mal so durchbewegt und die alle im Griff behält und teilweise Leute mit Geld zuscheißt, gut deutsch gesagt. Es ist einfach so großartig, und ich wäre da nie drauf gekommen, wenn das nicht jemand bei uns als Hausaufgabe aufgegeben hätte, bei Fortsetzung folgt. Und das finde ich eigentlich total schade, weil das zeigt wieder, dass Social Media, die Sachen, die künstliche Intelligenz überhaupt nicht funktioniert, weil normalerweise hätte ich erwartet, wenn die künstliche Intelligenz erkennt, dass mir die Taylor Sheridan Sachen gefallen, dass ich da irgendwie dreimal drauf gestoßen wäre. Hey, guck das doch endlich mal. Das könnte dir gefallen, aber kam halt leider nicht. Wirklich sehr empfehlenswerte Serie Landman. Ich bin mittlerweile auch schon fast durch, und ich kann es nur wärmstens empfehlen. Schaut da rein, wenn ihr Paramount Plus habt. Es ist einfach so gut. Es ist so gut. Wenn euch Tulsa King gefallen hat, wenn euch Sicario gefallen hat in der Richtung, dann guckt da rein. Und das andere, die neue Buzz-Serie Alien Earth, gibt's auf Disney Plus. Natürlich. Es ist ja natürlich familienfreundliche Unterhaltung. Nee, die haben auch irgendwie die ganzen anderen Alien-Sachen haben sie ja auch. Ich meine, das ist ja schon quasi Filmgeschichte. Ich hatte einen kleinen Dialog mit Fabi, weil der ist ja totaler Alien-Fan. Und ich habe dann, nachdem ich die ersten zwei Folgen gesehen habe, habe ich ihn mal gefragt, ey, hast du auch schon geguckt? Erstmal so ganz spoilerfrei. So. Und hat er gemeint, ja. Ich so, und? Wie findest du es so? Er fand es total gut. Ich leider nicht. Erstmal kurz dazu, ich war ja von dem letzten Alien-Film sehr begeistert, wo mir gerade der Name nicht einfällt, so sehr hat er mir gefallen. Nee, dieser nochmal, diese Neuauflage, dieses Spin-off.
Alien Resurrection, ne, keine Ahnung.
Ja, wie hieß denn der nur? Alien irgendwas.
Ja, Romulus.
Romulus, genau. Romulus, jawohl. Von dem war ich ja extrem begeistert, weil das war mal wieder so ein richtig schöner Alien-Film nach diesem ganzen Prometheus-Quatsch und so. Und bei Alien Earth geht es halt darum, dass ein Raumschiff auf dem Weg zur Erde ist, was diese Fracht transportiert, diese Eier und alles, was man halt so kennt. Und wir bewegen uns, ich glaube, vor dem ersten Alien-Film, also vor dem original ersten Alien-Film, ja, also nicht in der Timeline vor dem ersten, sondern quasi vor dem ersten richtigen Film, der rauskam von Ridley Scott. Und dieses Raumschiff ist auf dem Weg zur Erde und hat dieses an Bord quasi für Weyland-Yutani, die wollen das untersuchen auf der Erde. Und wie man sich so denken kann, geht ein bisschen was schief. Und sodass halt dieses dieses Raumschiff mitsamt diesen Aliens auf der Erde abstürzt und die Erde ist mittlerweile ein ziemlicher Moloch schon, hat so ein bisschen Anflüge von, weiß nicht, Ghost in the Shell oder Blade Runner. Und dann ist noch eine zweite Geschichte und das ist die, wo ich eigentlich so einen Kritikpunkt habe. Die erste Geschichte wäre echt cool. Alien landet auf Erde, ach du Scheiße, jetzt ist das Alien auf der Erde, so, weil quasi wo alle Menschen sind, die es hier irgendwie massakrieren kann und wir müssen es hier bekämpfen oder so. Aber die zweite Geschichte dreht sich darum, dass ein kleines Mädchen oder er ist irgendwie schwer krank, ich nehme an, sie hat Krebs oder so, weil sie hat auch Chemotherapie gemacht, sie hat keine Haare mehr und es gibt so ein Tech-Guru, der so ein, ja, ziemlich viel Geld hat und der hat wohl die Möglichkeit, die Gedanken von Menschen in einen Androidenkörper zu übertragen. Also das komplette Mind quasi, das, was dann halt diese Person nicht zu einem richtigen Androiden macht, sondern es sind halt sogenannte Hybride. Ja? Also die haben halt quasi die Gedanken von Menschen, aber die sind natürlich gefreezed auf dem Zeitpunkt, wo sie übertragen werden. Und man hat wohl festgestellt, dass diese Gedankenübertragung auf solche Androidwesen halt nur mit Kindern funktioniert, weil bei Erwachsenen ist das wohl schon so eingefahren. Es wird halt so erklärt. Okay. Eine von vielen Sachen, die ich nicht weiter hinterfragt habe, ja. Auf jeden Fall wird dann dieses Kind das Mindset dann übertragen. Das funktioniert auch soweit. Und sie ist dann halt in einem Frauenkörper, aber sie ist halt immer noch ein Kind. Und dann will dieser Tech-Guru eben auch noch andere und da werden noch etliche andere Kinder rekrutiert, weil es ist dann auch so, dieses Kind stirbt dann in der Welt. Also das heißt, da gibt es auch eine richtige Beerdigung und alles, weil dieser Android gehört dann dieser Tech-Firma, weil die stellen den ja bereit und geht halt nur um das Mindset, weil das Kind wird ja sowieso sterben an dem, was es auch immer hat. Und da suchen sie halt andere kranke Kinder auf der Erde, die schwerkranken Kinder, wo sie das machen wollen, müssen natürlich die Kinder und die Eltern überzeugen, dass sie das wollen. Und so wird halt dann eine ganze Gruppe erstellt und die dann wiederum, was Kinder sind, in erwachsenen Körpern. Und die werden dann, weil von der einen, mal gucken, wie ich das richtig zusammenbringe, also von der allerersten, die da übertragen wurde, ihr Bruder ist bei so einer Art, ja, Rettungseinheit auf der Erde, wie so eine Art Erste Hilfe, wenn da irgendwas passiert. Und als dieses Raumschiff auf die Erde kracht, ist er mit einer der ersten First Responder, die dann halt dort mit unterwegs sind. Und sie erkennen dann halt eine Gefahr und sie will dahin. Und da wird halt diese ganze Gruppe von Kindern / Android-Erwachsenen dahin geschickt und die sehen sich dann halt diesen Alien auch gegenüber. Was natürlich diesen komischen Effekt hat, dass halt Kinder gegen Aliens kämpfen, weil die ganzen Sprüche, die die untereinander haben in ihrer Gruppe, sind halt einfach total kindisch und auch so dieses ganze Gehabe und das Gelächter und alles. Und das hat mich total irgendwie, das hat überhaupt nicht zusammengepasst für mich. Also ich habe da mich so schwer getan, dass da so, also das war für mich irgendwie nicht mehr Alien. Und vor allem, was ich ja so krass finde, dadurch, dass das zeitlich gesehen vor dem allerersten Alien-Film spielen soll, hat das für mich auch teilweise diese Original-Alien-Trilogie so ein bisschen korrumpiert auch mit den Geschichten, die da passieren, mit den Androiden und so weiter. Ah, ich tue mich ganz schwer. Also es gibt ja jetzt aktuell nur 2 Folgen. Und puh, also gerade dieses mit den Kindern und so, puh, das hat für mich nicht gepasst. Und diese ganzen Nebengeschichten, die aufgemacht wurden. Ey, sag mal, wie cool hätte das sein können? Ein Alien kommt auf die Erde und wir müssen gucken, wie wir uns da als Menschheit irgendwie verteidigen und wen schicken wir da hin und wo versteckt sich das Alien, gerade in so einer Großstadt hier in so einem, irgendwie so einem asiatischen Moloch, ja. Nee, macht mal alles nicht. Und dieses Alien ist auch total seltsam, wie es agiert. Das ist gar nicht so zielgerichtet, dass es einfach alles abschlachtet, sondern da werden manchmal, ich glaube aus Drehbuchgründen ganz bewusst, manche verschont, wo man denkt, ja, hey, eigentlich, warum hast du den nicht einfach jetzt weggemacht? Also ganz komisch. Also wenn ihr da draußen irgendwie noch was rausgearbeitet habt oder irgendwas, wo ihr sagt, Mensch, das hat der Erik jetzt überhaupt nicht so richtig kapiert oder so, dann schreibt mir gerne mal einen Kommentar, wenn es ein Spoiler-Kommentar ist, gerne auch direkt an erik@kinocast.net oder schreibt mir eine DM auf Instagram @kinocast, dann schreibt es mir gerne Vielleicht habe ich irgendwas übersehen, was mich da irgendwie... Aber die ersten zwei Folgen, die gehen auch sehr lang und das hat mich nicht so richtig mitgerissen. Ich war echt enttäuscht. Wobei ich mich so sehr gefreut habe darauf. Komisch.
Das ist aber seltsam, weil ich habe es von Kate und Fabi gehört, so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und denke mir jetzt so, ja okay.
Das habe ich zumindest von Fabi ja auch gehört. Er so sogar, ja, ich habe das hier, bin so begeistert, ich muss es gleich nochmal gucken, die zwei Folgen. So. Nichts für, was schreibt er hier? Nichts für schwache Nerven. Ich finde es völlig unerwartet. Ja, unerwartet war es, aber ich fand es unerwartet schlecht. Also die, er findet halt, sein Negativbeispiel mit so kindlichen ist bei ihm Skeleton Crew. Den fand er schlecht. Den fand ich ja wiederum gut. Also ist irgendwie komisch. Wir kommen da nicht auf einen Nenner. Also wahrscheinlich wird es viele Leute da draußen geben, die die Alien Earth richtig gut finden. Mit Sicherheit. Also ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht auf jeden Fall. Du guckst bestimmt nochmal rein, schätze ich, oder?
Ich habe bisher noch nicht reingeguckt. Hm. Aber ja, mal gucken, was noch so kommt. Ich habe noch ein bisschen Ferien.
Es wird ja jetzt auch, wie gesagt, dieses Weyland-Yutani war ja immer diese große Corporation, der auch die Raumschiffe gehört haben, die da unterwegs waren. Wir erfahren aber jetzt, es gibt wohl 5 Großkonzerne in der Welt, also es ist Weyland-Yutani, Prodigy, Dynamic, Threshold und Lynch und so, die da um die Weltherrschaft oder um die Welt Marktherrschaft kämpfen und ist alles irgendwie so, boah, ich weiß nicht, also zu
schwierig,
viel.
Schwierig, sagst du, schwierig.
Zu viel drin, zu viel drin. Also das war meine 2 Cents zu Alien Earth. Ich habe noch einen Streaming-Tipp für euch für die kommende Woche, wenn ihr nicht nur Gamescom-Content im Livestream schauen möchtet. Es läuft eine Serie an am 21. August auf Netflix, die heißt Hostage. Und Hostage ist von den Machern der Serie Vigil, Tod auf hoher See, die ich sehr gefeiert habe. Die lief in Deutschland auf Arte. Lasst euch da aber nicht abschrecken, weil ihr denkt, oh, total kunstvoll oder so. Nee, da geht es um ein Atom-U-Boot, was da in eine extreme Situation reingerät. Und ja, sehr empfehlenswert. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt auf Arte. Die bleiben ja immer nur eine gewisse Zeit. Und Hostage ist von denselben Machern, also auch englische Serie. Und hier geht es darum, dass die französische Premierministerin, gespielt von Julie Delpy, da hatte mich der Film schon, die Serie schon, fährt nach England, um dort sich mit der britischen Premierministerin zu treffen. Und dann passiert so ein bisschen was bei diesem offiziellen Staatsbesuch. Also es kommt die haben nicht nur eine innenpolitische Krise, sondern es wird auch noch jemand entführt von Extremisten, der Ehemann von ihr. Und ja, es wird der sofortige Rücktritt gefordert und so weiter. Also das sieht wahrscheinlich wieder so richtig gut gedreht aus, gut gemacht aus. Und Drehbuchautor auch sehr gut.
Da möchte ich dich ganz kurz noch auf was draufstoßen, wofür ich jetzt auch Werbung gesehen habe. Am 7. September 2025 startet auf HBO und dann auch bei uns, ziemlich kurz drauf, die Serie Task mit Mark Ruffalo. Crime-Drama.
Das hätten wir ja dann in der nächsten Sendung oder über
den guck aber da mal rein. Also ich glaube, das könnte dir gefallen.
Ich guck mal, ja. Upload startet Staffel 4, sehe ich hier am 25. August. Da habe ich aber Staffel 2 und 3 noch nicht gesehen.
Ich auch nicht.
Die erste fand ich ja ganz gut. Na gut, dann vielleicht noch so, ja, wir haben noch einen kleinen 2-3 Minuten Zeit, oder? Ja, ich bin nächste Woche auf der Gamescom, natürlich. Und also wer uns da treffen will, wir sind ja wieder in einer ganzen Gruppe unterwegs. Bitte?
Wer was will und wer was klären will, hinter Halle 4.
Genau, da wo sich hier Tanzverbot und so, wo die sich immer treffen zur Schlägerei. Genau, da gibt es einen Satz heiße Ohren. Nee, ich wollte nur sagen, der Neckermann ist ja mit dabei. Schöne Grüße, der Streamer. Also wenn ihr den sucht im Streaming, das erste E ist eine 3, also ein N3-K-Mann. Findet er bestimmt. Und der ist diesmal zum ersten Mal mit dabei. Seine erste Gamescom, der ist schon ein bisschen aufgeregt. Finde ich cool. Und der möchte dort mal einen sogenannten IRL-Stream machen. In real life heißt das, habe ich mir sagen lassen. Also er will direkt von der Messe streamen. Und ja, mal gucken, da werde ich vielleicht auch mal mit meine Fresse in die Kamera halten oder so. Und mal gucken, weil er hat ja doch schon eine ziemlich große Community. Mal gucken, was da für Fragen dann vielleicht kommen. Wir sind ja am Fachbesuchertag da. Also wir sehen das mit als allererstes, was wir da zu sehen bekommen. Und ein paar von uns sind auch bei der Opening Night Live, die ja quasi am Vorabend ist, wo man die Spiele schon mal alle gezeigt bekommt, die wichtigsten, die neu gezeigt werden auf der Gamescom schon mal als Trailer. Die Opening Night Live könnt ihr auch meistens im Stream anschauen. Die wird live gestreamt. Könnt ihr da auch schon reinschauen. Ja, wir sind dann Mittwoch da. Also da wird dann, müsstet ihr mal dem Neckermann am besten folgen auf Twitch. Das werde ich auch mal mit verlinken. Und dann seht ihr, wenn der online geht. Und da werde ich vielleicht mal mit dabei sein. Natürlich auch der Orbi, @Orbitalkartoffel heißt er, glaube ich, auf Twitch. Und die Sarah, die sind auch mit da, die werden bestimmt auch wieder irgendwo live streamen. Ich werde selber nicht live streamen, das können die jungen Leute machen. Das genau, ich werde vielleicht auch so ein bisschen was dann aufnehmen und dann hinterher wieder so einen kurzen Clip dann auf YouTube mal hochladen. Okay, ansonsten, wer Tipps für Köln hat, wir kennen natürlich schon ein bisschen was von Köln, aber ansonsten nette Tipps werden immer angenommen. Gerade was so Essen angeht, wo man geil essen kann abends, wo für mich vielleicht auch ein bisschen was Vegetarisches ganz nett. Jo, dann hören wir uns dann am nächsten Wochenende wieder. Dann von mir zumindest mit frischen Eindrücken aus der Sneak und von der Gamescom. Und der Chris, mal gucken, was der so geguckt hat bis dahin.
Ja, mal gucken, was ich so mache. Ne?
Der faulenzt ja wieder rum hier.
Wie halt immer, ja. So ist das halt.
Ja, es standen ja einige Filme neu. Kann, ne? Mal gucken, was, vielleicht schaut er ja diesen Känguru-Film oder so. Ich habe da so das Gefühl, dass er reingeht. Das klang vorhin so. Mal gucken.
Ja, warum nicht?
Also, habe dich wohl. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.
Auf Wiederhören.
Bis bald im Kinocast.